Eine halbe Million Menschen sind in Syrien derzeit auf der Flucht und zwischen 90 und 100.000 Syrer, darunter zahlreiche Familien mit kleinen Kindern, sind nach Jordanien geflohen. Das geht aus Schätzungen des UNHCR, des Flüchtlingswerkes der Vereinten Nationen und Berichten des Internationalen Jesuitenflüchtlingsdienstes hervor.
Die Bewegungsfreiheit von großen Hilfsorganisationen ist extrem eingeschränkt, vor allen Dingen natürlich, wenn es ausländische sind. Es gibt im Land ein paar Hilfsorganisationen, aber eigentlich haben uns alle in Syrien gesagt, die zivilgesellschaftlichen Strukturen, zu denen ja dann auch NGOs und Hilfsorganisationen zählen, ist in Syrien aufgrund des politischen Systems nicht stark ausgeprägt.
Judith Behnen von der Deutschen Jesuitenmission ist in den vergangenen Tagen mit dem Leiter des Internationalen Jesuitenflüchtlingsdienstes Pater Peter Balleis durch Syrien und Jordanien gereist. Während große internationale Hilfsorganisationen immer noch enorme Schwierigkeiten haben, in Syrien humanitäre Hilfe zu leisten, setzte der Jesuitenflüchtlingsdienst auf lokale Netzwerke und Nachbarschaftshilfe, die von Jesuiten vor Ort koordiniert werden. Das erzählt Judith Behnen im Interview mit Radio Vatikan.
Das Ganze funktioniert halt wirklich nur über persönliche Kontakte und über die lokalen Leute und über die lokale Kirche vor Ort. Einmal, weil die Strukturen sowieso schon da sind, durch die Hilfe für die irakischen Flüchtlinge. Und dann, weil es halt wirklich über lokale Leute läuft. Es sind Freiwillige, junge Freiwillige, es sind Christen, es sind Muslime, die Nachbarschaftshilfe leisten, die halt gucken, wo in unserem Viertel sind Flüchtlinge und wie können wir ihnen helfen. Aber das sind keine groß angelegten ausländischen Apparate, Hilfsapparate, Hilfsmaschinerie, die dann reinkommen und da wirklich große Projekte aufziehen. Das ist im Moment wirklich nicht möglich.
Der Internationale Jesuitenflüchtlingsdienst kümmert sich seit 2007 in Syrien und Jordanien eigentlich um irakische Flüchtlinge. Diese bestehenden Hilfsstrukturen würden jetzt für die syrischen Flüchtlinge genutzt, darunter Christen wie Muslime. Ob Lebensmittel, Kochutensilien, Matratzen oder Miethilfen, mit schon ein paar Euro könne den Menschen geholfen werden, berichtet Behnen. Dabei profitierten die Flüchtlinge auch von der Unterstützung der irakischen Flüchtlinge, die bisher nicht in ihr Land zurückkehren konnten. Ein Prinzip jesuitischer Hilfsarbeit, die Mobilisierung von Flüchtlingen für Flüchtlinge.
Ich war mit einer unterwegs, einer älteren Frau, die aus dem Irak geflohen ist, aber schon seit vielen Jahren in Jordanien fest integriert ist, die mit der ich dann syrische Flüchtlinge besucht habe, die dann sagt, ja, das ist genau das, was wir damals erlebt haben. Wir haben damals auch gedacht, als wir 2003 oder 2007 aus dem Irak gekommen sind, es lohnt sich gar nicht, unsere Kinder in die Schule zu schicken, wir können sowieso bald zurück. Und jetzt sind wir schon 5, 7, 10 Jahre hier in Jordanien. Und ihr könnt euch eigentlich auf das Gleiche einstellen. Seht zu, dass ihr nicht zu lange im Provisorium lebt, sondern dass ihr versucht, die Kinder sofort in die Schule zu schicken und den Traum, nach 2 Wochen sofort wieder zurückzukommen, das ist ein Traum, das ist nicht realistisch.
Viele der syrischen Flüchtlinge haben schon eine regelrechte Odyssee quer durch das Land hinter sich. Neben Unsicherheit, Obdachlosigkeit und Verarmung hätten auch zahlreiche Menschen, vor allem Kinder, mit psychischen Folgen der Gewalt zu kämpfen, so Behnen.
Alle Flüchtlingsfamilien, also es sind wirklich Familien mit vielen Kindern, viele kleine Kinder, haben uns gesagt, dass es für die Kinder sehr schwierig ist, dass die Kinder die Gewalt miterlebt haben, dass die Kinder nachts Albträume haben, dass sie Angst haben, in die Schule zu gehen. Wir haben viele getroffen, die schon mehrfach weitergezogen sind. Es gibt Flüchtlinge, die sozusagen schon die zweite und dritte Station haben, weil sie zuerst Schutz gesucht haben in Orten, die dann selber zu Plätzen kämpferischer Handlungen wurden.
Was wünscht sich die syrische Bevölkerung mit Blick auf die politische Zukunft ihres Landes? Der Friedensplan der Vereinten Nationen, er steht auf wackeligen Füßen. Ebenso scheint die vereinbarte Waffenruhe immer wieder gebrochen zu werden. Nach zahlreichen Gesprächen mit Kirchenleuten, Christen und Muslimen in Syrien, Behnen war in Aleppo, in Damaskus und in den jordanischen Grenzgebieten, kommt sie zu folgendem Schluss.
Es gibt auf christlicher Seite beide politischen Positionen Und es ist eindeutig kein Religionskonflikt, dass man sagen kann, die Muslime sind auf der einen Seite, die Christen sind auf der anderen Seite, sondern das geht quer durch. Ich glaube, dass es in dem Konflikt sehr unterschiedliche Interessen gibt, auch politische Interessen. Dass es eigentlich schon ein regionaler Konflikt ist, weil natürlich die Nachbarländer und auch die internationale Gemeinschaft mit unterschiedlichen Interessen darauf einwirken. Und für die Jesuiten vor Ort ist völlig klar, es geht uns nicht um Politik, es geht uns um humanitäre Hilfe. Das Leiden jedes Einzelnen, egal auf welcher Seite, zählt und ist wichtig, und man kann nicht das Leiden des einen gegen das Leiden des anderen aufwiegen oder sagen, das Leiden zählt mehr oder der Schmerz zählt weniger.
Das Problem sei freilich, dass die Grenze der Gewalt von beiden Seiten überschritten worden sei.
Beide Seiten haben Grenzen überschritten, wenn man sich anhört, was für Gewalttaten, für Gräueltaten verübt wurden. Diese Grenze der Gewalt ist überschritten, und dadurch ist es unglaublich schwierig, eine politische Lösung, eine friedliche Lösung zu finden, sondern man hat das Gefühl, es ist mit Emotionen aufgeladen, es ist mit Erinnerungen aufgeladen, es ist mit Wut aufgeladen, es ist mit Frustration aufgeladen, es ist natürlich auch mit einer Anspannung aufgeladen, weil alles in Syrien in weiten Teilen auf der Oberfläche ganz normal weitergeht, das Leben geht normal weiter, aber es ist immer eine Gefahr da. Und dadurch ist dieser Konflikt ziemlich explosiv, und viele haben gesagt, wir glauben trotz des Friedensplans von Kofi Annan, dass sich das nicht leicht auflösen lässt, sondern dass es wahrscheinlich eher noch weiter eskalieren wird.
Die Mitarbeiterin der Jesuitenmission Judith Behnen hat auf ihrer Reise quer durch Syrien und Jordanien zahlreiche Meinungen der Bevölkerung zur politischen Lage eingefangen. Diese Berichte möchten wir Ihnen nicht vorenthalten.
Wir haben eine christliche Familie, Flüchtlingsfamilie in Damaskus besucht. Großfamilie, alle schwarz gekleidet, alle seit Februar in Trauer, weil der Sohn der Familie, ein 30-jähriger Ingenieur, von einem Heckenschützen umgebracht wurde, der politisch nicht aktiv war. Das war ein Ingenieur, der in Damaskus gearbeitet hat. Er war zufällig für ein paar Tage bei seiner Familie, die in der Nähe von Homs wohnte, tritt aus der Haustür, wird von einem Heckenschützen erschossen. Und in dieser Familie, in dieser christlichen Familie, war ganz klar die Botschaft: Wenn ihr nach Deutschland zurückkommt, sagt den Leuten, die Opposition, das sind keine Freiheitskämpfer, das sind keine Rebellen, das sind Terroristen. Assad hat über uns eine schützende Hand gehalten. Wenn Assad fällt, geht es den Christen an den Kragen. Und die Botschaft der Rebellen, der Terroristen ist, die Alawiten ins Grab, die Christen nach Beirut. Sie wollen also die Alawiten alle töten und die Christen aus dem Land rausschmeißen. Dann eine andere Begegnung, auch ein junger Christ, der studiert hat, gut ausgebildet ist, Europa kennt, mit seiner Frau nächsten Monat das erste Kind erwartet, der sagt, wir haben so lange als junge Leute, als junge, gut ausgebildete Leute für Freiheit, für Demokratie gekämpft. Und das ist so wichtig, dass wir da auf die Straße gegangen sind. Wir müssen jetzt dafür kämpfen. Und gestern hat das wieder 5 Märtyrer gekostet, sind wieder 5 unserer Leute, also der Opposition, umgebracht worden. Wo du auf einmal siehst, dass so dieser Begriff Märtyrer natürlich auch eine gewisse, sagen wir mal, Überhöhung oder des Todes ist, oder wo klar ist, wenn ich von Märtyrern spreche und nicht einfach von Opfern, wenn ich von Märtyrern spreche, ist klar, ich muss gegen die andere Seite kämpfen, und das ist eine Geschichte, wo ich nicht mehr zurück kann. Also was man sieht, eigentlich beide Seiten sind in der Gewaltspirale so weit vorangeschritten, dass sie nicht mehr zurück können. Besuch bei einer muslimischen Familie, die geflohen sind, die aus Homs geflohen sind, die, wo der Vater ein Geschäft auf dem Marktplatz hatte, das ausgebrannt ist, das zerstört wurde. Sie haben von Demonstrationen natürlich erzählt in Homs, von Erschießung, von fürchterlicher Gewalt. Und das jüngste Kind von dieser Familie ist schon nach der Flucht in Jordanien geboren worden. Und heißt, sie haben das Kind, ein kleines Mädchen, Shuruk, Sonnenaufgang genannt. Und ich habe dann diese Familie gefragt, was sind denn ihre Träume, so ihre Wünsche, ihre Hoffnung für die Kinder? Sie haben vier oder fünf Kinder, das jüngste halt gerade eben vor ein paar Wochen geboren. Und der Vater sagt, meine Hoffnung, meine Träume für meine Kinder ist, dass wenn sie groß sind, dass sie auch gegen Assad auf die Straße gehen. Wo man sich dann natürlich fragt, ja, das Kind ist gerade erst geboren, also ist die Vorstellung in 20 Jahren, wenn die Kinder erwachsen sind, ist dann immer noch das Assad-Regime da, also ist das fast sowas wie eine Konterkarierung der Hoffnung, dass die Opposition gewinnt, obwohl sie natürlich für die Opposition sind. In einer anderen Familie hatte mir ein kleiner Junge, ein Sohn, so die selbst gehäkelte alte syrische Flagge, die jetzt so das Symbol der Revolution ist, die Revolutionsflagge, geschenkt. Dann gibt es wieder Familien, wo uns die Leute gesagt haben, früher waren wir in Syrien eine Nation. Wir waren eine Gruppe, wir waren geeint. Jetzt sind wir auseinandergebrochen. Und das ist die größte Gefahr, die es gibt. Und was wir wieder haben wollen, ist Stabilität. Und früher gab es Stabilität und Stabilität ist im Grunde die Basis für alles andere. Also man merkt schon, egal wo man ist, das Leben geht in weiten Teilen normal weiter, aber wenn man so ein bisschen unter die Oberfläche kommt, merkt man, dass alle schon natürlich sich an der Normalität festklammern, aber schon im Kopf haben, was machen wir, wenn es schlimmer wird, was machen wir, wenn wir fliehen müssen, wo gehen wir hin, wie kriegen wir das hin, wie schaffen wir das. Und dann ist natürlich wieder der Fall, das ist in jedem Konflikt so, die zur Mittelschicht oder oberen Mittelschicht gehören, haben in Syrien oft eine doppelte Staatsbürgerschaft, oft dann halt noch von früher die französische, haben Geld, können leicht raus. Und die dann wirklich auf der Strecke bleiben, sind die, die halt nichts haben, die arm sind, die eigentlich nichts anderes wollen als ein friedliches Leben. Zum Beispiel haben wir eine Familie getroffen, wo der Vater uns erzählt hat, als er klein war, ist seine Mutter gestorben, als er 12 Jahre alt war. Und er war dann mit 12 Jahren derjenige, der die Schule verlassen musste, der für seine Mutter und für seine Schwestern sorgen musste und hat es dann geschafft, sich so vom Hilfsarbeiter, Fliesenleger so langsam hochzuarbeiten und einen eigenen Betrieb aufzubauen. Und er sagt, alles, was ich gemacht habe, alles, was ich mir aufgebaut habe, war, um meinen Kindern eine Zukunft zu schaffen. Das ist jetzt zerstört. Sein Betrieb musste er zumachen, das Haus ist verbrannt. Er kam auch aus der Nähe von Homs, er ist mit seiner Familie geflohen. Seine letzten 4 Kunden sind erschossen worden, sodass er für die letzten 4 Aufträge gar kein Geld mehr bekommen hat. Das heißt, er steht ohne Geld da, er steht ohne alles da. Sie hatten nur noch das, was sie auf dem Leib hatten und sind geflohen. Und er sagt, ich hatte mein ganzes Leben war davon bestimmt, mir was für die Kinder aufzubauen. Das ist jetzt weg. Ich habe für meine Kinder und für mich selbst keine Hoffnung und keine Träume mehr.